Düb. Okay, Psalm 119, Vers 49. Wir sind beim Buchstaben Sajin. Ich muss sagen, Psalm 119 habe ich nicht oft gelesen in meinem Leben. Ich habe ihn gelesen, aber der ist halt so lang. Und immer wenn ich ihn gelesen habe, dachte ich, cool. So, aber da wir jetzt hier Vers für Vers durchgehen, so verliebe ich mich immer mehr in diesen Psalm und sehe, wie krass der eigentlich wirklich ist und wie viel Kraft da drin ist. Und wir sehen, jeder Buchstabe, der 8 Zeilen hat, jeder einzelne Teil in diesen Psalm beschreibt eine bestimmte Situation in unserem Leben als Menschen Gottes. Und heute sehen wir die Persönlichkeit, die Gott sein Wort uns schenkt und seine Präsenz, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und das ist eine Sache, die wächst langsam, im Glauben, dass man immer wieder erkennt, Gott ist anders, sein Volk ist anders, sein Denken ist anders, ich will anders werden und so verwandelt man sich immer mehr in einen anderen Menschen. Christus ähnlich. Man kriegt immer mehr das Herz, wie er fühlt und wie er liebt und wie er treu ist und sauber und ordentlich. Und man kriegt doch immer mehr den Unterschied wahr, wie schlimm eigentlich Sünde ist und Gottlosigkeit, wie schlimm das für einen selber ist. Der Ekel wird immer größer vor dem, was Gott nicht entspricht, weil es einfach so unnatürlich ist und so abartig. Und so werden wir immer mehr zu einem geistlichen Menschen, der weiß, ich bin nicht von dieser Welt. Und ich fühle mich der Welt immer noch sehr verbunden. Ich habe die größte Zeit meines Lebens, glaube ich, immer noch ohne Jesus gelebt. Und bin Gott so dankbar für diese Chance, die er mir gegeben hat, als Mensch mich entscheiden zu dürfen. Für was anderes. Von daher, lass uns mal anfangen, Vers 49. Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen. Lesen wir erstmal das Ganze zu dem. Das ist mein Trost in meinem Elend. Oh, lass dein Wort nicht mich beleben. Die Frechen, die haben mich arg verspottet und dennoch bin ich von deinem Gesetz nicht abgewichen. Wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, oh Herr, oh, so werde ich getröstet. Ja, Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Deine Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Oh, bei Nacht, da denke ich an deinen Namen, oh Herr, und ich bewahre dein Gesetz. Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle befolgen darf. In diesem Abschnitt hier ist der Psalmist im Elend. So beschreibt er gerade seine Situation. Das heißt, es läuft nicht alles rund. Da sind Dinge da, die ein Problem sind, die schwer sind, die in einem Elend, da hat man Schmerzen. Auch wenn vielleicht nicht physisch, aber innerlich. Und man will da raus. Aber das gehört zu unserem Leben dazu. Dieses Gebet, gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen. Das gehört zu unserem Leben dazu, dass wenn ich den Psalm eindeutsche auf jetzt, ganz simpel, ist es ungefähr so, als würde ich beten, Herr, vergiss nicht, so dass du mir Hoffnung gegeben hast, mich hier rauszuholen, eine Lösung zu schicken. Das bedeutet, der Psalmist hier ist gekommen in seiner Not zu Gott. Und hat darum gebeten, gib mir eine Antwort. Rede irgendwie zu mir, ob das jemals endet, ob ich gerettet werde aus dieser Situation. Und Gott hat zu ihm geredet, anscheinend, weil er hat ein Wort bekommen und er hatte Hoffnung. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir Christen machen, dass wir durch alles durchgehen wie vor Jesus. Wir werden krank, wie alle krank werden. Wir können durch Armut gehen, wie jeder Mensch arm sein kann. Wir können in Schulden geraten, wir können sterben und was auch immer. Wir können unseren Job verlieren, und Gott holt uns nicht unbedingt daraus. Das hat er nicht versprochen. Ne? Aber das, was der Mensch Gottes bekommt, ist ein Blick auf diesen großen Schöpfer, auf sein Reden. Und das, was wir aber haben, was die anderen nicht haben, die gottlos sind, wir bekommen Hoffnung. Und Hoffnung ist was du nicht siehst und was du nicht glaubst. Aber es ist ein Ding, an das du dich festhältst, irgendwas in der Zukunft, was gut ist für dich. Ne? Und das verspricht Gott. Und wichtig ist es, dass wir sein Wort benutzen, um Hoffnung überhaupt zu bekommen in den Situationen, wo wir nicht glauben können. Ja. Was Jesus hat gesagt, wenn du nur einen Kleinglaube hättest, wie ein Senfkorn, du könntest echt viel bewirken. Einfach nur, weil du es tust dann und vertraust und den Weg gehst. Ja. Aber hat doch öfters zu seinen Jüngern gesagt, glaubt ihr noch nicht. Ja. Was der weiß, dass wir immer wieder zu dem Punkt kommen, wo, und das wird deutlich gerade im Elend, wo wir auf was verzichten, wo wir zu dem Punkt kommen, dass wir vergessen, wie groß Gott ist und wie lebendig. Dass ihm alles einfach, da ist nichts, was er bereut, da ist nichts, was ihm auffällt, da ist nichts, was er nicht kann. Er ist über allen und er regiert, aber ich als Mensch kann das oft einfach nicht annehmen. Und so labe ich mich in meinen Elend, in meinen Ängsten, in meinen Sorgen, in den Sachen, wo ich unzufrieden bin, und werde immer, sinke immer tiefer. Ne? Und dann kommt aber der Moment, wo dieser neue geborene Mensch, dieser innere Mensch sich sehnt und wo der Heilige Geist, der in uns wohnt, redet und wo er uns zieht, wieder zu seinem Wort. Ne? Und wo du die Bibel irgendwo aufmachst mit deiner Frage, wie auch immer, und anfängst zu lesen, sagst, gib mir eine Antwort. Ne? Und ich habe Christen getroffen, die sagen, das ist Humbug. Du suchst dir da eh nur den Vers raus, der dir gefällt gerade und der passt. Ne? Aber ich muss sagen, mit meiner jahrelangen Erfahrung mit Jesus, und ich mache das von Anfang an, diesen Humbug, die Bibel irgendwo aufzumachen mit jeder erdenklichen Frage, die ich habe, und sage, bitte rede. Und mir springt auch dann irgendwo ein Vers an oder ein Text. Und der ist losgerissen vom Kontext dieser Geschichte. Aber ich weiß, das ist gerade für mich. Ne? Und ich kann nur sagen, es ist kein Humbug für mich, weil ich weiß, Gott hat sich jedes Mal bewiesen in der Zukunft, dass es auch so passiert ist. Ne? Weißt du, was wir bekommen, ist Hoffnung. In einer hoffnungslosen Situation. Und das brauchen wir. Sein Wort ist dafür da. Sein Wort ist gegeben für uns. Es dient uns, es hilft uns, es tröstet uns, es leitet uns, es meckert manchmal über uns und redet in unser Alltag rein, wo wir wissen, okay, ich mach's nicht. Oder es ist nicht gut. Ne? Es leitet uns und ist die einzige physische Sicherheit, die wir haben, die wir festhalten können, die uns niemand rauben kann oder verändern kann. Wir haben sein Wort. Ne? Aber dann gibt's auch noch das Wort des Geistes und das kommt durch dich zu deinem Bruder oder deiner Schwester. Oder von deinem Bruder und deiner Schwester kommt es an dich ran. Oder durch ein Lobpreislied. Oder durch eine Predigt. Oder durch irgendeine Situation, wo du genau weißt, Gott hat geredet. Und dann hat man Hoffnung. Auch wenn man es noch nicht glaubt. Aber diese Hoffnung, wer sich daran festhält und sich erinnert und sagt, du hast das gesagt, so wird's ausgehen. Egal, wie schlimm es noch wird jetzt. Aber ich halte mich daran fest, vergiss es nicht. Und ich vergesse es nicht. Gott tut am Ende, was er verspricht, aber zu seiner Zeit in seinem Maß. Ja. Und wär's schon weise genug, diesen Schöpfer zu richten. Halte fest an seinem Wort, denn es ist ein Wort, das dir zum Guten ist. Ja. Für den Psalmisten hier erkennt, das ist mein Trost in meinem Elend. Ne, und das ist das, was der Mensch Gottes macht und wohin der Geist uns bewegt. Wir hören auf zu meckern und zu jammern, hören auf daran zu kämpfen, da rauszukommen und endlich das zu bekommen, was wir uns so sehr wünschen. Und wir kommen zu dem Punkt, dass wir das Elend einfach akzeptieren. Ja. Und wir sagen, mein Trost ist nicht aus dem Elend zu kommen, sondern mein Trost ist in dem Elend, dass du bei mir bist. Ist ein Blickwinkel und das ist das, wofür ich bete. Ja, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin was Besonderes. Wir alle sind was anderes. Wir sind rausgenommen, eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. So ein mit Gott an unserer Seite, der nicht weicht von unserer Seite, der am gleichen Joch hängt wie wir, sondern der kommt und sagt, hey, meine Last, die ich dir gebe, und ich habe eine Last, die ist leicht. Die kannst du tragen, die ist von mir bemessen, weil ich dich ganz persönlich kenne. Und wenn du gerade in der Situation bist, wo du denkst, aber meine Last ist gerade schwer, die ich spüre, die Last, die ich gerade trage, die erdrückt mich, ich werde depressiv oder ich werde müde im Glauben oder ich werde liebloser zu meiner Familie, zu meiner Frau oder was auch immer. Wenn du merkst, die Last ist zu schwer, dann liegt das nicht an Gott. Denn seine Last ist leicht und ich glaube ihm. Dann liegt das an dir. Dann trägst du zu viele Sachen in deinem Herzen, die dich einfach nur beschweren. Und es ist wichtig, dass wir lernen, und auch das lernt der Mensch Gottes, dass wir lernen, dass wir auf Wanderschaft sind und unsere Hürde vor uns steht. Dass er mitträgt, dass er führt, dass er schon den Weg gegangen ist, den wir gerade gehen, weil wir folgen. Es ist ein sicherer Weg bei ihm. Und auch wenn die Last vielleicht sich schwer anfühlt, manchmal, die Gott gibt, sie ist nicht so, dass sie uns erdrückt, sondern wir können mit Freude durch. Und es wird Zeit, wenn du zu schwer beladen bist und dich nicht mehr freuen kannst an Gott, an deinem Nächsten, an deiner Familie, an deiner Arbeit, an deinem Alltag oder woran auch immer, an Gottes Wort oder Gemeinschaft, an Gebet und an was auch immer. Wenn du merkst, das schwindet, weil du zu beschwert bist, dann gibt's nur einen Weg. Steht in Hebräer 5, Vers 13, leidet jemand Trübsal, der bete. Und dann zieht uns der Geist wieder zum Schöpfer selber hin, sodass wir kommen und sagen, ich kann das nicht ablegen. Ich sehe, wie es mein Umfeld zerstört. Ich sehe, wie es Beziehungen kaputt macht, meine Ehe oder was auch immer. Und ich sehe, dass ich dran hänge und ich weiß nicht, wie ich das abschütteln kann, aber ich vertraue dir, dass du fähig bist, mit Lasten zu nehmen. Und das macht er. Und manches dauert halt länger und anderes geht sofort. Aber es ist wichtig, zu Christus zu kommen und ihn zu suchen. Und er hat es versprochen. Und es ist eine Sache, auch die ist Hoffnung festgeschrieben, Gottes Wort tausendmal gepredigt und gehört oder gesagt. Aber wer mich sucht, der findet. Wer nach mir fragt, der bekommt eine Antwort. Wer anklopft, dem wird aufgetan und der kann rein. Und ich werde den nicht rausschmeißen, denn ich warte, dass du klopfst endlich. Ich stehe am Zaun und warte, dass mein verlorener Sohn endlich kommt. So dass ich feiern kann und Gemeinschaft haben kann mit ihm. Das ist Gott. Und das ist eine Hoffnung, selbst in deinem nur größten Fleischlust oder Sünde oder Schwäche, in dem, was für dich Angewohnheit ist und du es nicht ablegen kannst, aber selbst in der schlimmsten Gottlosigkeit, die du besitzt, ist Hoffnung, das ist Licht. Was, woran ich mich festhalten kann, ich suche dich, auch wenn ich es gerade nicht will. Ich frage nach Antwort, auch wenn ich weiß, die Antwort wird mir nicht gefallen. Ja, ich suche irgendwie diesen Schritt zu dieser Tür und klopfe an. Das muss ich machen. Das ist das, was wir müssen. Wir müssen den ersten Schritt im Glauben tun, aber den Rest, den macht Gott. Ja. So ist der Gott des fürchtigen Mensch. Ja, und dir wird schnell klar, dass es auch die Gottlosigkeit gibt, selbst unter den gottesfürchtigen Menschen. Ja. Vers 51. Die Frechen, die haben mich arg verspottet und dennoch bin ich von deinem Gesetz nicht abgewichen. Ja. Ich muss dann Psalm 1 denken, in den ersten zwei Verse. Und das ist eine Sache, die wir immer wieder durchmachen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Das Gesetz hier ist Tora und das ist die komplette geschriebene Schrift. Auch die Lehre, die da drin steckt, die Zeugnisse, die da drin sind, natürlich auch die Gesetze und Gebote, die Bestimmungen. Und du kannst es hier gut beobachten, so wie man zu dem Punkt kommt, wieder gottlos zu sein. Und auch ich habe meine gottlosen Momente. Und das ist immer das gleiche System. So, es fängt erst an mit dem Wandeln nach dem Rat der Gottlosen, dann mit dem Treten auf dem Weg und dann mit dem Sitzen. Ne? Zuerst das Hören, und hören tust du von weiter weg. Ne? Aber du näherst dich an zu dem Weltlichen, zu dem Gottlosen, zu den Lösungen, die noch da sind, oder den Auswegen und Ausflüchten, zu den Begierden und Leidenschaften. Ne? Du hörst vom Weiten und drehst dich weg von oben nach da. Dann kommt das Betreten, das Berühren, ne? Der Kontakt und das Annehmen. Und wenn du weiter Kompromisse machst, dann kommt das Bleiben, das Sitzen. Ne? Und dann ist man ein Teil davon geworden. Und gehört dazu. Nun, das ist der Prozess, den auch wir heute noch mit Christus in unserem Herzen durchmachen. Immer wieder. Ja? Es fängt alles an mit dem Runtergucken von dieser Unendlichkeit und von diesem Schöpfer und von seinem Wort und dem, was gut ist, und hingucken auf irgendwas, was uns im Endeffekt zur Sünde führt und zur Gottlosigkeit. Und auch das ist im Herzen des Menschen, dass wir Christus erkennen müssen, und das muss ich. Das ist meine Verantwortung und meine Pflicht. Ich kann da nicht auf Gott meckern oder auf euch, wenn ihr mich verführt zur Sünde in irgendwelchen Bereichen, oder zur Fleischlichkeit oder was auch immer. Das ist eine Sache, das ist mein Ding, in meinem Herzen. Das ist meine Position. Und selbst wenn alle anderen um mich herum, die sich Brüder und Schwestern nennen oder gottlos oder was auch immer, frech sind, also sich lustig machen über mich und spotten, dass ich Gott vertraue und dass ich fromm sein will in den Bereichen, dass ich sauber und heilig bin, dass ich zu seiner Ansicht stehe und nicht zu der in meinem Umfeld. Ne? Selbst wenn alle lachen, ich möchte bleiben und nicht weichen von dem, was du geschrieben hast. Von dem, was du denkst und was du siehst. Ich bleib dir treu. Und das ist schwer. Das ist eine Selbstverleugnung, die wehtut. Ne? Gerade dann, wenn du dich einsam machst, weil du anders bist. Ne? Wenn ich an deine ewigen Ordnung denke, o Herr, so werde ich getröstet. Und das ist auch eine Sache, die uns begleitet und die der Mensch Gottes immer weiter erkennt und lernt das Lieben. Gott ist ordentlich. Ich komme aus dem Chaos, und je mehr ich rückblickend gucke oder mich rum, ich sehe, die Welt ist chaotisch. Ist ein Durcheinander, und es wird immer chaotischer. Da, wo man früher noch vertrauen konnte oder Ruhe hatte oder Sicherheit, das ist gekippt, und auf einmal ist es weg. Ne? Das ist nicht nur im Geistlichen so, oder in der Gemeinde Gottes, sondern überall auf der Welt gerade. Ne? Es ist nichts mehr sicher, und alles ist unruhig, alles ist laut. Die Kriege wachsen, die Natur wird immer chaotischer und verrückter. Auch die Krankheiten werden großflächiger. Die Angst der Menschen wächst, die Wut der Menschen wächst. Und du kannst sehen, wie dieses Chaos jetzt langsam immer klarer und deutlicher wird, und das macht Angst. Aber dann sitze ich hier, ne, und gucke weg von dieser Welt und mache die Nachrichten aus und komme in seine Gegenwart. Entweder durch Nachdenken von dem, was ich schon weiß, oder wenn ich mit euch abhänge, oder im Gebet von meinem Christus oder in seinem Wort, wenn ich mir dort Zeit nehme, und auf einmal kommt alles um mich herum zum Stillstand und ich werde ruhig. Bei ihm ist Ordnung. Und ich bin wirklich ein chaotischer Mensch, bei uns ist immer unordentlich. Aber wenn Ordnung ist und wir uns mal gepackt haben, richtig aufzuräumen, das ist einfach nur schön. Es tut einfach nur gut, man ist gern zu Hause dann. Und dann guckt man sich wieder zu, wie man wieder Unordnung schafft. Wir sind Chaoten, das ist so. Und es bleibt so. Wir machen Dreck. Und wir machen Müll. Und wir häufen Dinge an, die wir nicht brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Ordnung finden. Und das ist eine ewige Ordnung. Er bleibt immer gleich. Er ist immer ruhig. Bei ihm ist immer Sauberkeit, und ich kriege wieder klaren Blick für das, was mir hier so laut und so krass ist und so schnell. Ne? In seiner Gegenwart, das hat meine Ehe gerettet und rettet meine Ehe auch jetzt noch. Dass ich zu dieser Ruhe, zu dieser Ordnung finde und sie dann anwenden kann, weil ich wieder klaren Blick habe in unsere Beziehung. Es ist wichtig, dass wir diese Ordnung lieben lernen, denn die tröstet uns. Selbst ohne Worte. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, ja, die dein Gesetz verlassen. Deine Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Es ist überhaupt nicht schändlich und es ist nicht falsch, als Christ zu sagen, nein, Gott ist anders. Und ich stehe dazu. Und in manchen Ländern ist das ziemlich brutal, wenn man zu dem steht. Da gibt es Verfolgung, da gibt es Tod und da gibt es schlimme Sachen, die so tief verletzen. In anderen Ländern ist es nur Arbeitslosigkeit oder du darfst nicht studieren oder du wirst gemobbt oder so. Wir hier, uns geht es noch relativ gut. Ich sage mal, es wird auch lauter, wenn du klar zu Gottes Wort stehst und sagst, ich mache keinen Kompromiss in keinem Bereich, sondern ich möchte wie er werden und das lieben lernen und nicht wie du, dann wirst du jetzt zum Teil auch schon ausgelacht, auch unter Christen leider. Aber das ist eine Sache, die gehört dazu und da brauchen wir Eier. Entweder Eierstöcke oder Eier. Es ist wichtig, dass wir Männer und Frauen Gottes sind, die wissen, wofür wir hier überhaupt sind und wofür wir stehen. Das ist genauso wenig, wie ich mich für meine Familie meistens nicht schäme. Kommt drauf an. Aber ich stehe zu dem Namen. Und ich bin froh, dass meine Frau zu meinem Namen steht, den sie angenommen hat. Wir stehen zu unserer Art, unsere Kinder zu erziehen. Davon sind wir überzeugt, besser können wir es nicht. Und ich habe noch kein Modell gefunden, wo ich denke, oh, das würde ich besser lieber ausprobieren. Ist so. Ich stehe zu unseren Regeln und Gesetzen und denke, das ist am gesündesten für uns alle als kleine Herde. Ich schäme mich nicht für die Dummheit und die Schwachheit, die wir sind, weil wir sind immer dumm und schwach. Wer das nicht akzeptieren kann, hat Pech. Der kann in seiner Klugheit sich am Spiegel angucken und sich da freuen. Wir sind immer so, wie wir sind und das ist nicht vollkommen. Und das wissen wir ja durch die Bibel. Aber ich stehe dazu. Und genauso steht Christus zu dir. Zu seiner Braut. Zu seinem Schaf. Zu seinem Kind. Er schämt sich nicht, sondern wir haben seinen Namen angenommen und deswegen sollten wir uns auch nicht schämen. Für diese Familie, für die Art, für die Regeln, für das Äußere, was entsteht. Sondern wir sollten das mit Stolz tragen, denn er macht es wirklich richtig und gut. Für jeden und alles. Es kommt einfach zu dem Punkt, je eifriger du bist und je mehr du ihm ähnelst, desto klarer wird der Unterschied zur Welt werden und zur Gottlosigkeit. In jeder Form. Das ist eine Sache, die wunderschön ist, weil sie vereint. Weil ich liebe die Gemeinschaft mit Menschen, die Gott genauso lieben. Und die sich nicht schämen. Du hast die gleiche Ordnung, du bist einfach zu Hause. Egal, wo man daherkommt. Und wie man redet. Und ich fühle mich immer fremder in dieser Welt hier. Immer fremder in dem, was nicht Christus widerspiegelt in seinem Wort. Ich merke immer mehr, wie sehr ich mich wünsche auf Maranatha. Auf Komm, Jesus. Auf Macht dem mir endlich ein Ende und ich möchte zu meinem Nachhause da oben. Das, was er gerade baut für dich und mich. Ich sehne mich immer mehr und ich werde immer mehr zu einem Mann mit einem Zelt in der Wüste. Der da rumlatscht Tag für Tag, der seinen Manna kriegt, der sein Trinken kriegt, seine Wachteln, weil er einfach nicht zufrieden ist. Und ich sehe Gottes Schutz und seine Leitung. Latsch darum und erzähle jeden, den ich treffe, hey, es gibt einen Schöpfer und er wartet auf dich. Komm mit, lauf mit uns. Wir sind hier fremd. Und ich bin dankbar für Gottes Gnade, dass wir trotz allem, dass wir Knechte sind und Fremdlinge, nur zu Gast, wenn du es so willst, dass wir trotzdem manche von uns ein Haus bauen dürfen, eine Familie gründen, Tiere, Luxus, Autos, was auch immer, dass manche von uns viel Geld verdienen. Ich bin dankbar dafür, dass wir genießen dürfen. Auch die Dinge dieser Welt hier, aber das sind die Sachen, die aber nicht unser Schatz sein sollten, sondern das sind Sachen, wo man Danke sagt. die man genießen darf, so, aber wenn sie weg sind, dann ist es auch egal. Ne? Ich kenne Zeiten, wo ich reich bin, und ich kenne Zeiten, wo ich mehr als arm bin. Und in beiden Zeiten bin ich ich. In beiden Zeiten kann ich zufrieden sein. Ne? Oder unzufrieden. Ne, wir sind hier nur zu Gast, und auch das ist was Schönes, weil, sagen wir mal, du bist nicht der Glückliche, der einen tollen Job kriegt oder viel Geld hat, der vielleicht überhaupt keine Frau findet und nie Familie kriegt, der kein Haus braucht. So ein, ne, sagen wir mal, du bist der vielleicht, der auf der Straße lebt, so wie es manche hier tun oder getan haben. So ein, aber trotzdem ist da Hoffnung, weil Gottes Wort uns verspricht und sagt, ja, aber das ist nur eine kurze Zeit hier. Aber da ist ein Ende von diesem, von dieser Art Leben und von diesem Punkt, und ab dahin kriegst du einen neuen Körper. So, ab dahin sind deine Gebrechen vorbei, ab dahin gibt's keine Traurigkeiten, keine Tränen mehr. Ab dahin wirst du in einem Wohnung wohnen, die der Schöpfer für dich gebaut hat. Das beste Bauunternehmen wahrscheinlich, das es gibt. So, ab dahin wirst du eine Riesenfamilie haben und Freude. Ab dann wirst du reich sein und nicht mehr unzufrieden. Hey, das ist Hoffnung. Das ist was, was ich oft nicht glauben kann, aber was, wo ich immer wieder zurückkehre und woran ich mich festhalte und wo ich sage, Gott, erinnere dich dran, du hast versprochen, dass du kommst und all dieser Dunkelheit ein Ende machst und mich ins Licht holst. Vergiss es nicht, das ist mein Trost. Das ist das, was mir Leben schenkt. Weißt du, manchmal sitzen wir da und wir lesen Bibel und suchen Neues. Und dann mit der Zeit werden wir unzufrieden mit Gott und unserem Glauben. Weil es ist auch nicht wichtig, Neues zu bekommen, sondern es ist wichtig, das Alte wieder hochzuholen. Wie oft hast du schon eine Bibelstelle gelesen, die dir komplett neu war, obwohl du da schon mal drüber nachgedacht hast? Ne? Die auf einmal so groß war und so hell und so treffend, so, dass du einfach nur begeistert warst. Ne? So ein Gott macht alte Dinge wieder frisch und neu und lebendig. Und schenkt uns aber ab und zu auch was Neues, neue Gedanken, und das ist schön. Aber wer das Alte nicht genießen kann und den Wert verliert, der wird undankbar und unglücklich. Ne? So viel er noch studiert und dient und sucht. Und die letzten zwei Verse. Bei Nacht denke ich an deinen Namen, o Herr. Und da musste ich ja drüber nachdenken, weil Gottes wirklicher Name kann es ja nicht sein, weil den verrät er uns ja nicht, weil wir den nicht ertragen. Ne? Also über welchen Namen denkt ihr nach? Über Jahwe? Aber das sind nur Buchstaben, so, die trösten nicht. Ne? Über Jesus Christus? Ja, sind zwei Namen, die Gott sich gegeben hat. Ne? Der Herr ist mit dir. Und ich bin König, Messias. Aber Gott hat so viele andere Namen noch in seinem Wort. Und ich kann das nur raten, wenn du mal an einem Tiefpunkt bist, wo du nicht beten kannst. Das kennt man ja auch, oder? Du bist da, du weißt, du willst irgendwie beten, aber es geht nicht. Du willst Bibel lesen, aber das ist alles nur du hast doch noch nicht mal wirklich Lust oder Kraft, was auch immer, ne? Was fehlt, so einen Gott zu suchen oder so. Aber wenn du an dem Punkt bist, wo du weißt, aber ich brauche jetzt Gemeinschaft und ich will Gott jetzt nahe sein, dann denk einfach mal drüber nach, was für Namen hat er sich gegeben in der Bibel. Hirte, der gute Hirte, Tröster, Ratgeber, wunderbar, Vater, Bräutigam, König, Hirte hat man, was soll's, ihr wisst schon, ne? Der Weg, eine Wahrheit zu leben, Brot und Wasser, das lebendig ist und satt macht. Ein Tröster zu jeder Zeit, ein Helfer, jemand, der leitet. Er hat so viele Worte, Papa. Ne? Und dann denk über diesen Namen nach, der dir gerade am wichtigsten ist. Ne? Und wenn es halt der Weg ist, dann denk drüber nach, warum nennst du dich Weg? Weil du ein Weg bist, ein sicherer Weg, der gebaut ist, der gelegt wurde, zu einem bestimmten Ort führt, und in dem kann ich sicher sein. Ne? Seine Namen, die spiegeln seinen Charakter wieder, das, was er für uns ist. Ne? Was er auch für uns sein möchte. Und er ist in allem, worin er sich einen Namen gibt, einfach nur gut für uns. Ne? Über deinen Namen denke ich nach. Wenn ich nachts wach liege und nicht schlafen kann, kennt ihr das? Du wachst irgendwie nachts auf oder du kannst nicht einschlafen, ne? Und du bist nur am Meckern die ganze Zeit und am so, weil du einfach dich hin und her drehst und nur komische Gedanken kommen so, ne? Und du einfach nur sagst, ich bin müde, ich will schlafen so, ne? Und es geht nicht. Und du wirst immer saurer, ne? Und dann gehst du aufs Klo, dann trinkst du was, dann legst dich wieder hin so und du stehst früh auf wie so ein Zombie, ne? Mich hat es echt richtig genervt, bis ich irgendwann zu dem Punkt kam, okay, dann bete ich einfach. Oder ich denke nach über all die Menschen, die ich so kenne in meinem Umfeld, und dann bete ich für die. Oder es kommt gerade ein Gedanke rein, dann denke ich über den nach. Ich denke über Gott nach und auf einmal merke ich so, hey, ich habe eine richtig gute Zeit, das ist so ruhig. Ne? Ich höre nur, ja, ist egal, ne? Es ist einfach so still und so leise und ich finde auf einmal meine Gedanken. Und kannst du so laut hören, als ob ich laut rede. Ne? Es ist so schön, diese Momente zu genießen, weil ich glaube mittlerweile, diese Punkte, wo ich nicht einschlafen kann oder nachts wach werde und nicht wieder einschlafe, ist ein Geschenk von Gott. Es ist Gnade. Das ist meine stille Zeit und die genieße ich in vollen Zügen. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo ich aufwache und merke, irgendwann muss ich eingeschlafen sein. Aber ich stehe auf und fühle mich nicht wie ein Zombie. Manchmal. So. Aber ich fühle mich trotzdem satt. Ne? Und so wie das letzte Mal und so wie dieses Mal kann ich immer nur wieder den Wert da drin laut machen und gewichtig machen, so ein hey, suche Zeit in Ruhe. Ne? Lass einfach mal die Musik weg, lass die Bibel weg, lass die Gemeinschaft weg. Mach den Fernseher aus oder den Computer oder dein Smartphone, so lass es einfach zu Hause und geh einfach mal raus. An einem Ort, wo keine Menschen sind. An einem Ort, wo du dich wohlfühlst. Und wenn es der Marktplatz ist, wo die Menschen sind, dann geh dorthin. So, aber geh einfach mal raus aus dir, aus deinem Alltag so, und fang an zu hören, was du eigentlich denkst den ganzen Tag. Hey, es tut wirklich gut, sich selbst mal zu hören. Weil es ist wie eine Droge, diese Unterhaltung, die wir haben den ganzen Tag. So, und die berauscht uns so sehr, wir hören gar nicht mehr, wer wir sind. Ne? Und du wirst überrascht sein, dass du gar nicht so schlimm bist. Oder du wirst überrascht sein, wie schlimm du bist. Aber hör doch einfach mal. Nimm dir Zeit einfach mal, nur mit dir. Und dann nimm dir Zeit mit dir und Gott. Dann wirst du auch wieder Lust haben, Zeit zu nehmen mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit dem Bruder, der nervt. Was auch immer. Dann wirst du auch auf Arbeit wieder gehen und wirst nicht da total gestresst sein und zerfetzt, sondern du wirst Kraft haben und Frieden und Ruhe. Ja. Nimm dir mal Zeit. Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle befolgen darf. Weißt du, das kann ich dir doch sagen. Bin dankbar, dass ich deine Befehle befolgen darf. Hey, wir sind Menschen, wir nehmen ungern Befehle an. Ne? Sag nur mal zu einem hier in der Gemeinde, hier, geh mal abwaschen. Oder wenn das jemand zu dir mal einfach sagt. Ne? Noch nicht mal bös gemeint, aber in dem Moment fühlst du dich echt wie so ein Sklave, oder? Und denkst, du Arschloch, so geh selber abwaschen. Na, vielleicht nicht das, aber, ne? Aber vielleicht schon. Kommt drauf an, was für eine Persönlichkeit du hast. Ich denke dann halt, irgendwas weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja egal. Aber jedenfalls merkst du dann auf einmal, Befehle sind nicht schön, weil das nimmt meine Freiheit. Das will mich irgendwo hin zwingen, was zu tun, was ich gerade gar nicht tue. Ne? Aber es ist halt diese Ordnung, die Gott schenkt, wenn du über ihn nachdenkst, wenn du ihn betrachtest, wenn du dich verliebst, wo du immer mehr merkst, so selbst dann, wenn er reinredet und was befiehlt, was nicht mich entspricht, fange ich an, immer wieder zu erkennen, das tut er für mich. Das dient mir. Es ist was, um mich zu lösen. Vielleicht um mein Gebet zu erhören, dass ich schon vor einem Jahr angefangen habe zu beten, bitte befreie mich von dieser Last. Weißt du, und wenn Gott uns befreien soll und verändern soll, dann muss er auch sprechen dürfen, unsere Leben, uns Befehle geben und sagen, geh da lang, stopp das nicht. Gib das auf. Nimm das auf und fang an damit. Und wer Gottes Ordnung akzeptiert und seinen Reden, der wird befreit werden. Und seine Gebete werden alle erhört. Das hat er versprochen. Aber unser Herz ist das Problem, unser Stolz, so unsere Selbstsucht. Und davon möchte Gott jeden von uns frei machen, sodass wir nicht nur Täter werden von seinem Wort, sondern Menschen, denen es einfach gut geht. Und die gut tun. Ja. Ja, und ich danke dir für den Psalm und ja, wie vielfältig dein Reden ist und dass es uns dient, ja, dass es uns frei macht, ja, dass du ein lebendiger Gott bist, der spricht, den ich mir nicht einbilde. Ja, dass da, wo ich keinen Glauben habe und einfach nur schwach bin, dass ich Hoffnung kriege von dir. Dass ich immer eine Leine habe, an der ich mich festhalte, wo ich weiß, es wird besser, es wird gut. Ja, du hast es so oft bewiesen, in so unzähligen Malen, wo ich so hoffnungslos war. Ja, deine Versprechen, die bleiben. Deine Versprechungen sind gut. Ja, und ich habe Durst. Ja, ich bin schwach. Ich habe immer wieder Sorgen. Aber ich danke dir, dass dein Geist in mir wohnt, in uns allen, dass er uns immer wieder dazu bewegt, so zu dir zu schreien, zu dir wieder zu kommen und zu vertrauen, dich machen zu lassen. Also bitte. Und hör nicht auf damit. Und ich danke dir für dieses neue Zuhause und ja, dass ich hier in dieser dunklen und chaotischen Welt so trotzdem schon Licht und Ordnung finden kann. Und wenn es nur eine Gemeinschaft ist mit meinen Brüdern und Schwestern. Ja, ich danke, dass du uns zu Hause bist. Und dass wir uns freuen sollten, so nach Hause zu kommen. Ja, und all das hier zu verlassen, für das wir gerade bauen und lernen und arbeiten. Und ich bitte dich auch jetzt zu reden, auch durch meine Geschwister hier, ja, dass dein Wort einfach rauskommt und dass du hörbar bist. Und gib da Freimut und stille unseren Durst und unseren Hunger. Ja, gib uns und vermehre, sodass wir satt machen mit dem, was wir tun. Ja, und halte unsere Ehen und Familien. Amen. Lass uns mal ein, zwei Lieder singen. Wer beten will oder ein Wort teilen will, gerne.